D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Schönen guten Abend euch zusammen und vielleicht eine kleine Anekdote von meinem Abendbrot. Ist ja meist nicht so wahnsinnig interessant, was ich so abends zu mir nehme, aber eben war ich noch hier so bei so einem kleinen chinesischen Imbiss bei uns um die Ecke. Kann man so ein paar Nudeln mit Gemüse beispielsweise kaufen. Und dann kriegt man immer so einen Glückskeks dazu. Ne? Und dann habe ich diesen Glückskeks eben aufgemacht und mal geguckt, was da so drin steht. Und da steht, Achtung, eine endlose Diskussion beweist, dass beide Seiten Unrecht haben. Das ist in der nächsten Stunde das Einzige, was ihr von mir zum Thema Trump und Clinton gehört haben werdet. Ich verspreche euch eine Donald- und Hillary-freie Stunde Film. Wir gucken ein bisschen nach Hollywood, beziehungsweise holen Hollywood in die Sendung. Tom Cruise und Regisseur Edward Zwick, die habe ich in Berlin getroffen, zum zweiten Teil von Jack Reacher. Dann gucken wir in Woody Allens neuen Film Café Society. Das war der diesjährige Eröffnungsfilm der Filmfestspiele in Cannes. Und dann freue ich mich sehr auf eine Gästin heute Abend in der Sendung, die heißt Corinna Belz und die hat sich an die irrsinnig schwierige Aufgabe gemacht, eine Dokumentation über Peter Handke zu drehen. Peter Handke, eine der letzten lebenden Legenden der deutschsprachigen Kunstszene, wenn man so will. Ein großartiger Schriftsteller, hat Bücher geschrieben wie Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, Himmel über Berlin, beides Bücher, die dann Wim Wenders beispielsweise verfilmt hat. Irrsinnig spannender Typ, der aber in der Öffentlichkeit so gut wie nie auftritt. Und wenn er es dann mal zulässt, dass jemand wie Corinna Belz einen Film über ihn dreht, dann sagt er ihr zum Beispiel sowas hier im Gespräch.
Zum Glück ist das Erfinden die schönste Materie überhaupt. Ja. Erfinden ist Materie schaffen.
So nennt er das, wenn er Bücher schreibt. Das ist Erfinden, ist Materie schaffen. Und zum Glück, sagt er.
Irgendwann habe ich beschlossen, dass das alles fremd ist und alles neu ist und alles ist unentdeckt. Und so, das macht, bringt mich auf die Sprünge.
Und wenn alles fremd und neu und unentdeckt ist, dann kann man es schließlich noch erfinden. Irrsinnig abgefahrene Doku, die Corinna Belz da gemacht hat, startet jetzt am Donnerstag in den Kinos. Bin sehr froh, dass sie heute Abend unser Gast ist. Also, genug zu tun, die kommenden 55 Minuten in eine Stunde Film, auch ohne Donald und Hillary.
D-Radio Wissen.
Hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und ihr kennt den Namen Peter Handke vielleicht auch aus filmischen Zusammenhängen, obwohl er eigentlich vom Grunde seines Herzenswesens und Schaffens her doch Schriftsteller ist, hat aber auch Regie geführt bei eigenen Werken und vor allen Dingen ist er von Wim Wenders immer wieder verfilmt worden, beispielsweise jetzt gerade ganz aktuell bei den Filmfestspielen in Venedig vorgestellt, Die schönen Tage von Aranjuez oder Himmel über Berlin, alles Werke von Peter Handke, die Wim Wenders später verfilmt hat. Ein Typ, den ich immer über die Jahre schwer zu fassen fand, diesen Peter Handke, der eine gewisse Weltabgewandtheit für mich immer verkörpert hat. Ein Typ, der in seiner eigenen Welt lebt. Umso gespannter war ich auf eine Dokumentation, die jetzt in die Kinos kommt. Die heißt Peter Handke, bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte. Und über diese Doku möchte ich gerne mich mit der Regisseurin unterhalten, mit Corinna Belz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Corinna, wie kommt man erstmal auf die Idee, einen Film über Peter Handke machen zu wollen?
Also ich habe früher schon sehr viel Peter Handke gelesen. Und für mich war das immer ein besonderer Autor, weil er einen eigentlich in die Welt führt, in der er ist. Also für mich ist das gar keine weltabgewandte Haltung, sondern eine weltzugewandte Haltung. Also er beobachtet, würde er jetzt sagen, ist kein schönes Wort. Also die Welt kommt in seinen Büchern vor, auch oft sehr filmisch. Also man hat so das Gefühl, ganz detaillierte Nahaufnahmen zu haben, dann wieder große Landschaften. Und ich finde ihn eigentlich so ein Wahrnehmungsverstärker. Und deshalb habe ich immer gerne Handke gelesen. Und nach meinem Film über Gerhard Richter habe ich gedacht, jetzt möchte ich gerne was über Sprache machen.
Was war die Abmachung, die ihr dann getroffen habt? Also
wie oft, wie lange, wie viel Zeit wollte er opfern, dass ihr mit dem Team anrückt. Es ist ja ganz viel, ich würde mal sagen, gefühlt zwischen 80% und 90% in seinem Haus gedreht worden, rund ums Haus, Hausgarten, so also sein Grund und Boden, sein Rückzugsbereich sozusagen, der dann voll ist, um so ein paar Bilder mal zu kreieren. Natürlich von irrsinnig vielen Büchern, aber auch Papier und vor allem immer diesen riesen Haufen von Stiften. Bleistifte, Buntstifte, Filzstifte, überall liegen diese Berge von Stiften, bei denen er sich wahrscheinlich jederzeit auch bedienen können muss, um schnell was zu zeichnen, was aufzuschreiben. Also was waren so, was für Rahmenbedingungen habt ihr ausgehandelt?
Wir haben gar nichts ausgehandelt. Also ich bin zur Recherche hingefahren und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt mal anfangen zu drehen, damit sozusagen die Situation klar ist. Wir drehen hier einen Film. Und dann bin ich das erste Mal nur zu zweit hingefahren mit der Kamerafrau. Und er hat gesagt, ja, Sie können das Haus drehen und ich gehe dann aber weg. Ich gehe in den Wald und komme dann wieder. Und mich lieber nicht. Und dann haben wir tatsächlich mal ein unglaublicher Vertrauensbeweis, dass wir da allein in dem Haus drehen durften. Mhm. Und dann kam er wieder und hatte eine große Plastiktüte dabei. Und hat die Plastiktüte aufgemacht und da kamen diese wunderbaren Steinpilze raus. Und dann habe ich zu meiner Kamerafrau gesagt, das darfst du jetzt drehen. Bitte dreh das jetzt. Und das ist ja auch der Anfang des Films, die schöne Szene mit den Steinpilzen. Und so hat sich das von Dreh zu Dreh entwickelt. Also man kann das eigentlich nicht so planen, weil man auch mal erstmal schauen muss, wozu ist denn der andere bereit? Und prinzipiell ist es natürlich so, dass er eigentlich so wenig wie möglich Zeit vielleicht hergeben wollte von seiner kostbaren Schreibzeit. Und es ist dann doch ein bisschen mehr geworden.
Das ist ja zentrales Thema, dieses Stichwort Zeit. Das benutzt er selbst ja auch in dieser Szene, wo er gefühlt minutenlang versucht, einen Faden durch ein Nadelöhr zu kriegen, um irgendwas zu sticken. Es wird nicht weiter erklärt im Film, was er vielleicht als Inspirationsquelle oder einfach als Entspannungsübung oder wie auch immer instrumentalisiert hat. Gerade nach deinen Erfahrungen mit Gerhard Richter, schon mal sich mit dieser extremen Künstlerwelt beschäftigt zu haben, wie viel Zeit muss man denn selber überhaupt mitbringen? Und ich meine gar nicht nur die Stunden an Drehzeit, sondern auch gefühlte Zeit, Geduld, innere Ruhe, damit das zur Wirkung und zur Geltung kommen kann.
4 Jahre. Also das sind wirklich 4 Jahre meines Lebens. Ich habe diese Bücher alle nochmal gelesen und ich bin da hingefahren. Und das ist ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass er diese Stoffe und Hemden bestickt. Und er hatte so eine Geduld, diesen Faden durch das Nadelöhr zu bringen, dass ich die Szene fast nicht ausgehalten habe. Also da gibt es im Off von mir so einen Ton, da sage ich, jetzt gehen wir mal in die Bar, weil der Faden nicht durchs Öhr wollte. Das ist natürlich aber auch so ein Sinnbild für die Geduld, die er beim Schreiben hat. Und er ist eigentlich ein ganz ungeduldiger Mensch. Und dass dann aber quasi Beschäftigungen da sind, die Geduld, er sagt, selber produzieren. Das sind die Hersteller von Geduld. Insofern sind die kleinen Beschäftigungen, die im Film auftauchen, wie dieses Sticken, die gehören zum Schreiben dazu. Hm. Während er das macht, entsteht der Raum für den Text, glaube ich. Also das sind auch das Gehen, die Arbeiten im Garten, das Sticken. Das sind so Beschäftigungen, die Räume für den Text entstehen lassen. Da ist eine Stille da, wird nicht geredet, also Sprache wird nicht praktiziert. Und dann entsteht da das Textgewebe. Weil das, was er stickt, sieht fast selber aus wie die Texte, die er schreibt.
Die Tatsache, dass wir im Film nur Handke selbst und seine Familie sehen, kein Außenstehender so zu Wort kommt, beispielsweise wie in Anne-Kathrin Hendels Film über Fassbinder, mal abgesehen davon, dass man mit Fassbinder selber auch seit vielen Jahren nicht mehr reden kann, aber das ist ja eine Doku gewesen, wo ganz viele Weggefährten zur Sprache kommen, also aus unterschiedlichsten Richtungen. Du hättest ja auch hingehen können und sagen können, ich mache jetzt einen Termin bei Wim Wenders, ich möchte noch hören, was der über Handke sagt. Ist das resultiert daraus, dass du einfach so viel gutes Material von ihm schon hattest oder war das Konzept von vornherein wirklich ausschließlich mit ihm und der Familie zu reden?
Das ist mein Konzept. Hm? Also ich mag eigentlich bei Dokumentarfilmen, es sei denn, es sind historische Filme mit Personen, die schon gestorben sind. Ich mag diese gesetzten Interviews nicht, auch deshalb, weil diese Weggefährten oder Freunde, die erscheinen dann wie Experten dieser Person. Mhm. Also spricht jetzt der Experte. Und als Zuschauer kann man das glauben, aber nicht teilen. Also man macht ja die Erfahrung mit dem Menschen nicht. Mhm. Und für mich ist es eigentlich in jedem Dokumentarfilm wichtig, dass man eine Erfahrung mit der Person macht. Also mit ihrer Art zu schreiben, etwas in die Welt zu setzen, mit diesem Alltag. Und aus dieser Erfahrung kann man sich dann eine Vorstellung von den Menschen machen. Aber das ist dann eine eigene. Ich will ja auch, wenn ich da hinreise, meine eigene Erfahrung machen und nicht mit dem ankommen, was andere über Handke gesagt haben. Und insofern ist das für mich am Anfang schon eine Setzung, dass ich eben all die Weggefährten und die mit ihm gearbeitet haben, eben nicht befrage. Also das schafft ja auch Raum für ihn selber. Also er ist ja da, das ist einfach so eine Art lebendige Geschichtsschreibung. Ne?
4 Jahre, hast du gesagt, investiert in diesen Film insgesamt. Selbst bei aller Geduld, die man als Filmemacherin mitbringt und bei allem guten Willen, den man hat, geht es natürlich auch bei euch irgendwann schon um den Faktor Zeit. Also so ein Film muss dann ja irgendwann auch fertig werden. Er ist finanziert worden, muss finanziert werden. Es geht ja letzten Endes auch darum, eine Arbeit zum Abschluss zu bringen. Mhm. Wie sehr hat dich das manchmal an deine Grenzen gebracht, diese, ich sag jetzt mal ganz bewusst, Wurstigkeit von Handke, dieses filmgebende, bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte, weiß nicht, ob ich heute Zeit habe. Nee, jetzt nach einer Stunde reicht's mir, obwohl du vielleicht eingeplant hattest, jetzt mal 3-4 Stunden zu drehen.
Ich meine, das große Problem war dann, wenn wir weggefahren sind, dass ich gar nicht wusste, wann komme ich wieder oder was können wir dann als nächstes drehen. Das war eine große, extreme Geduld, manchmal auch Nervenprobe, das so durchzuhalten. Und ich habe zwischendurch auch ein kleines anderes Projekt gehabt, also sonst hätte ich das finanziell auch gar nicht durchgestanden. Aber es ist so, in seinem ersten Roman kommt der Satz vor, den liest er auch im Film vor. Es gibt ja mehrere Zitate im Film, damit man in Berührung mit seiner Sprache kommt, ja, damit man diesen Sound, diesen schönen Rhythmus der Sprache erlebt. Da gibt es den Satz, und als er angefangen hat zu gehen, ist er gefangen, weiterzugehen. Und das ist mit dem Filmemacher auch so. Das passiert mit mir während so einer Zeit. Ich weiß, ich bin hier gefangen und ich komme da nur wieder raus, wenn der Film fertig ist. Insofern ist es so mein Durchhaltevermögen oder auch meine Inspiration, dass es langweilt mich auch nie. Ne? Also ich kann nicht sagen, dass ich mich da einen Moment bei gelangweilt habe, überhaupt nicht.
Wie macht man sich als Filmemacherin frei davon, wenn man einen Film macht über jemanden wie Peter Handke, dem Wort, dem Kreation, dem Erfindung, wie er sagt, so wichtig sind? Wie macht man sich frei davon, dass dieser Film, den man über ihn macht, am Ende auch ihm gefallen muss oder soll?
Ja, das ist ganz wichtig. Also es ist ganz wichtig, dass man sich davon frei machen kann. Also das kann ich aber. Also ich, wenn ich im Schneiderraum bin, dann geht für mich alles nur noch um den Film. So, der Film ist die Hauptperson und der Film soll eine schöne Gestalt annehmen, um es so zu sagen. Und da mache ich überhaupt keine Kompromisse. Also es ist auch so, er hat es mir auch wieder leicht gemacht, weil er dann gesagt hat, das ist ihr Film. Und so machen die was draus. Und damit kann ich aber auch gut umgehen. Also das ist, über diese Freiheit weiß ich sehr zu schätzen. Und für mich hat das dann alles mit Tempo, mit Rhythmus zu tun, mit der Lust, gute Bilder zu haben, auch zuzuhören und so. Also wirklich, ich denke da nur noch darüber nach, wie das auf den Zuschauer wirkt.
Für mich ist es der bisher intimste Blick geworden, den man auf Peter Handke überhaupt kriegen konnte. Insofern vielen Dank.
Dankeschön.
Für den Film, vielen Dank für den Besuch, Corinna Belz. Mhm. Und ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Wer könnte jetzt noch interessant sein nach Gerhard Richter und nach Peter Handke?
Weiß ich noch nicht. Es soll über Musik gehen.
Okay, dann vielleicht nach Bild und Wort über Musik. Wir sind gespannt. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Und das hier ist neu ab Donnerstag im Kino.
Zwei Dinge werden in den nächsten 90 Sekunden passieren. Wie bitte?
Zunächst wird dieses Telefon da drüben klingeln. Und dann werden Sie auf dem Weg ins Gefängnis sein und das in diesen...
Und so sieht's nämlich aus mit Jack Reacher und seinem neuesten Fall. Es ist ja die Verfilmung eines Romans von Lee Child. Lee Child müsste ungefähr so in die Kategorie stecken von Ken Follett und Tom Clancy, so Typen, die also Romane am Fließband schreiben und damit noch extrem erfolgreich sind. Im Original heißt dieser Roman Die Gejagten von Lee Child. Im Kino heißt er jetzt Jack Reacher, kein Weg zurück. Logischerweise, wie schon im ersten Teil, mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der den Titelhelden spielt, diesen Ex-Geheimdienst-Typen, der aber mittlerweile längst raus ist aus dem offiziellen Dienst und so aus dem Dunklen, aus dem Verborgenen heraus operiert, der immer noch seine Informanten hat, die er gelegentlich anzapft, wenn er irgendeine Ungerechtigkeit auf dieser Welt aufdecken will. Also so eine klassische amerikanische Spy-Story, Agenten-Geheimdienst-Geschichte. In diesem Fall geht es um eine Kollegin, mit der er jahrelang nur Telefonkontakt hatte, Major Susan Turner, gespielt von Kobe Smulders. Da müsste es klingeln bei euch. Kennt ihr natürlich als Robin Scherbatsky aus How I Met Your Mother. Das ist also seine Kollegin, die jetzt plötzlich, ohne dass irgendeiner genau weiß, was passiert ist, im Militärknast sitzt. Jack Reacher wird extrem skeptisch und macht sich wie immer auf eigene Faust an die Lösung des Problems, ermittelt in den eigenen Reihen und das bringt am Ende nicht nur ihn in große Gefahr, sondern auch noch eben Major Susan Turner. Nicht auf der Strecke bleiben bei all dem die coolen Sprüche.
Es liegt an der Frisur. Geht ihr Sicherheitsleute alle zum selben Friseur?
Das ist die Frage, nach der es unmittelbar im Anschluss auf die Mappe gibt. Das macht Tom Cruise auch mit seinen 54 Jahren echt immer noch extrem überzeugend, muss man ihm lassen. Also die Stunts, das ist ja seit Jahren etwas, wo er großen Wert drauf legt, die immer selber zu drehen in seinen Filmen. Da dürfen ganz selten nur irgendwelche Stuntleute ran. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Szene aus Mission Impossible 5, dem letzten Teil, wo er außen an einem startenden Flugzeug hängt. Auch das war Tom Cruise im Film und nicht irgendein Stuntman. Also festgekettet natürlich mit 500.000 Sicherheitsleinen, aber so Sachen macht er selbst und das wirkt auch hier wieder sehr überzeugend. Was weniger überzeugend, will ich gar nicht sagen, was dann weniger Tiefe einfach hat. Überzeugung vielleicht schon, aber keine Tiefe ist halt einfach diese Geschichte. Also da merkt man auch der Originalstoff. Deswegen hatte ich anfangs auch Tom Clancy beispielsweise angeführt. Das sind so Bücher, die werden von der Stange weggeschrieben. Da weiß der Autor genau, für was für eine Klientel er diese Bücher schreibt. Da gibt es also ganz klar, es gibt den Guten, es gibt ganz klar die Bösen. Da ist von vornherein relativ ersichtlich, wie das Ganze am Ende ausgeht. Und das Einzige, was es von totaler Langeweile abhalten kann, sind dann im Endeffekt die Action-Szenen, die wahlweise besser oder eher schlechter gemacht sind. Ich fand sie hier tatsächlich eher besser gemacht. Tom Cruises Leistung hatte ich angesprochen. Auch Kobe Smulders scheint sich in diesem Action-Genre mehr und mehr wohlzufühlen. Wie ihr wisst, ist sie ja auch bei den Avengers mittlerweile ja, fest eingeplantes Mitglied der Truppe, wenn sie auch kein Avenger ist. Ist in den Filmen aber immer dabei. Also diese ganzen Kampfszenen, das ist schon eine sehr runde Sache gewesen. Was ich interessant fand, und das war eine Sache, die ich dann tatsächlich dringend mit dem Regisseur Edward Zwick besprechen wollte. Den hört ihr gleich noch in eine Stunde Film. Ganz interessant fand ich, dass sie eine Komponente reingenommen haben in diese Story, die extrem an Taken und an Liam Neeson erinnert. Denn plötzlich taucht da völlig Jack Reacher untypisch eine Tochter auf, die angeblich seine sein soll. Die gerät dann auch in Gefahr. Und obwohl Jack Reacher natürlich nicht genau weiß, ist das jetzt nur ein Gerücht, versucht man da ihn zu erpressen oder ist es möglicherweise sogar wirklich seine Tochter, dieses junge Mädel, was da auftaucht, fühlt man sich sehr schnell an Taken und Liam Neeson erinnert. Darüber habe ich unter anderem mit Edward Zwick gesprochen. Ist ganz interessant, wie, ich will nicht sagen angepisst, aber doch wie irritiert er auf diese Frage geantwortet hat. Bevor wir zu dem kommen, möchte ich mit euch über Tom Cruise sprechen, kurz einen Schlenker machen, denn der Typ ist mir jahrelang auch immer extrem suspekt gewesen. Ich habe immer nicht gewusst, was ich von dieser ganzen extrem strangen Scientology-Kiste halten soll. Ich fand das befremdlich, fand es auch tatsächlich gefährlich, man hat wahnsinnig viel gehört. Und was ich allerdings sagen muss, ist, dass Tom Cruise im direkten Kontakt als Hollywoodstar, wenn man ihn interviewt, wenn man ihn im Umgang mit seinen Fans sieht, muss man sagen, ist er wirklich einer der größten Profis, die da rumlaufen. Er ist der Typ, der 2 Stunden, bevor die Premiere losgeht, über einen roten Teppich läuft und auch erst zufrieden ist, wenn jeder Fan, der da steht, sein Autogramm oder sein Selfie von ihm gekriegt hat. Und ich habe ihn dann gefragt, nämlich bei der Premiere in Berlin, wo ich ihn getroffen habe, woher das eigentlich bei ihm kommt. Also warum macht er sich diese übergroße Mühe, was sonst keiner macht? Die kommen alle, die Stars, kurz vor knapp, schreiben irgendwie ein paar Autogramme und sehen zu, dass sie ihren Arsch durch die Kälte ins Kino kriegen, so schnell wie möglich. Macht er nicht. Und woher dieses Engagement kommt, das habe ich ihn gefragt.
You know, I remember when I, the first time I traveled the world for a film was Top Gun. And it took many, many months to go. And I, because I wanted to go and be part of the culture, spend time in the cities. And that's when I came up with the idea of like bringing Hollywood to each place. Like, so why, I'd go and I'd be in a hotel room doing interviews. And I said, what? Let's do premieres here. And the studio's like, what are you talking about? I said, no, let's do premieres here. So we can, let's make it a celebration. They've got so many fans of movies. So it was really my idea to, and created these events in every country. And I, it, you know, finally I just said to the studios, look, you're going to do this or I'm not going to go travel to promote. So they set it up. And that's the reason I wanted to do it, because I wanted to have this experience with them. And I also, everywhere I went, I wanted to see how audiences responded to movies. I was just curious, you know. I mean, growing up in little towns in America, and I lived in Canada for a little bit, I always wondered, do they laugh at the same things that I laugh at? What are their lives like? And it was really amazing to me that even from, you know, from Germany to Asia, you know, to Russia, we're human beings and we experience things in the same manner, and we connect with the story, you know, and then you can have stories that are really emotional, universal, and it's amazing how we can all identify with it. So I found that to be very beautiful and a real privilege to be able to do what I do.
Das habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht gewusst, Fair, dass Tom Cruise derjenige ist, dem wir es verdanken, dass wir seit Jahren diese ganzen Europa- und Deutschland-Premieren und so weiter haben. Er war derjenige damals, der bei Top Gun schon gesagt hat, ist doch scheiße, wenn wir nur eine Premiere hier immer in Los Angeles oder mal in New York machen, alles immer nur in Amerika. Lasst uns diese Premieren bei den Leuten feiern, lasst irgendwie doch den Fans die Möglichkeit, auch auf Tuchfühlung zu gehen mit den Stars. Das hat tatsächlich Tom Cruise damals in den 80ern schon bei Top Gun angeschoben und deswegen haben wir heute diese Premieren überall. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ein netter Typ, ein sehr kollegialer Typ, wenn man ihm gegenübersteht, der sich Zeit nimmt für einen, selbst am roten Teppich, wo es oft so husch-husch geht, ist immer echt relativ cool, ihn zu treffen. Und wenn ihr ab Donnerstag ja keinen besonders gehaltvollen, inspirierenden Film mit einer tollen Story sehen wollt, sondern tatsächlich einfach mal wieder schnell geschnittene, ganz gute Action, dann könnt ihr euch auch diesen zweiten Teil von Jack Reacher durchaus angucken. Edward Zwick ist ein amerikanischer Hollywood-Regisseur, der schon ganz unterschiedliche Filme gedreht hat. Auf der einen Seite sowas wie Love and Other Drugs oder auch Pawn Sacrifice, der lief ja bei uns in Deutschland unter dem Titel Bauernopfer. Aber auf der anderen Seite halt auch Filme wie jetzt Jack Reacher oder Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio und auch schon zuvor mit Tom Cruise Last Samurai. So ganz unterschiedliche Filme aus ganz unterschiedlichen Genres gedreht. Ihn habe ich getroffen und unter anderem musste ich von ihm wissen, was ist denn eigentlich dieses merkwürdige Ding, was halt jeder, ich habe es eben schon angedeutet, über Tom Cruise sagt. Jeder sagt, er ist immer so wahnsinnig nett, er ist immer so wahnsinnig höflich und zuvorkommend und habe ihm einfach mal unterstellt, dass es da auch irgendeinen Haken geben muss.
Everyone I ever spoke to who has been working with Tom Cruise, they always say the same thing, like he is so kind, he is so professional, he is so generous, so please tell me something.
You think they're all lying?
They must. Nobody can be like this. Just, I mean, there must be a dark side about Tom Cruise, if not just make something up. Whatever.
Okay, what can I make up? Inside all of that, mm-hmm. He's very hard on himself, even while he's being generous to other people. But that's a good thing. That is the same thing that any professional is like. He's also, you know why he's like that though? He's very grateful. Mm-hmm. And that's a good quality. That's a quality that really allows people to have a wonderful experience in to realize how privileged we all are to get to do this thing that we love, to be artists, make stories. It's quite unusual, and probably for most of us, it's something we've wanted to do since we were very young.
So kind of a way like being hard on himself to push himself through movies like that, mm-hmm. which are very physical,
mm-hmm.
Mm-hmm. though he doesn't seem to age like normal people like we do. I mean, what is it about him?
He's extraordinarily disciplined. He keeps in shape and trains every day, even when he's not making a movie.
He kind of shares this being a lone wolf on the screen thing with Liam Neeson, who we know from Taken, like in kind of a way like Jack Reacher is.
Mm-hmm.
Have you been discussing having a daughter in the second movie, like maybe being kind of risked to be compared too much with Taken?
No, because it seems very different. I only saw one Taken movie. I don't know how many there have been.
Three.
As I recall, they're just apart for the whole movie. In this, they're together the whole movie. So I don't think it's the same.
You made movies like The Siege, Last Samurai, and Blood Diamond on one side, but you also make Legend of the Fall, Love and Other Drugs, and Pawn Sacrifice, which I loved very much, by the way, on the other side. So what drives you into a project? What connects you, let's say, with all these different kind of genres?
Yeah, you look for some kind of personal connection. You look for a thing that speaks to some part of you inside that you think you can give to and that you can relate to. I'm interested in different kinds of genres. I'm interested in different experiences of people. I'm obviously interested in very different cultures. I've done that a lot and gone different places around the world. But it's very hard to say. I think with this, it was a part of me that's a little bit of a 14-year-old boy reading a book about this hero and having these adventures. Other times have been much more sophisticated and political. I think we're all made up of very different facets. We're not just simple and single things.
You quite often write, produce, and direct a movie. Does this give you a special freedom that you won't have otherwise?
Sometimes. And sometimes I get very mad at the writer, who was myself, and wish that somebody better had done it. And sometimes I wish there'd been another producer who would help me more than I'm able to help myself. And so it's good and bad.
And what do you take from one movie to another?
Yeah, I live and don't learn. What you do take is an overall sense of just how committed you have to be, and not to go into it lightly, not to go into it naively, just to understand it's going to be very overwhelming. Any movie.
Und wir haben noch eine Kino-Neustart-Kurzvorstellung. Länger konnte ich das Wort an dieser Stelle nicht ziehen, an der ich euch gerne noch teilhaben möchte für diesen Dienstag. Es gibt einen neuen Film von Woody Allen, wobei neu ist auch so dahingesagt. Ich habe ihn schon im Mai gesehen bei den Filmfestspielen in Cannes. Da war ja der Eröffnungsfilm in diesem Jahr, Café Society heißt er. Geht um einen jungen Typen, spielt in den 30er Jahren, beginnt in der Bronx der Film. Bobby Dorfman, gespielt von Jesse Eisenberg, hat die Nase voll von New York und geht nach Hollywood. Möchte dort ja für einen großen, mächtigen Agenten, Schauspielagenten arbeiten. Der ist sein Onkel, gespielt von Steve Carell. Und schon das Vorstellungsgespräch zwischen den beiden ist, sagen wir mal, nicht ganz so einfach.
Die letzten paar Wochen waren die blanke Hölle. Es geht immer nur ums Ego, Ben. Die ganze Stadt ernährt sich von Ego.
Ja, ich bin Bobby, aber Ben ist mein Bruder, ist also nachvollziehbar.
So, was zum Teufel, was kann ich für dich tun? Sekunde. Hallo? Unbedingt. Lunch am Freitag im Brown Derby. Ja, unbedingt. Dann bis Freitag. Und komm mir nicht mit irgendeiner albernen Ausrede von wegen, du kannst nicht.
Steve Carell und Jesse Eisenberg spielen also die beiden Männer in Woody Allens neuem Film. Wenn es da zwei Männer in der Hauptrolle gibt, muss es auch zwei Frauen in der Hauptrolle geben. Gibt es. Die eine heißt Vonnie, wird gespielt von Kristen Stewart, ist der Love Interest von Bobby. Und dann gibt es noch Blake Lively, die spielt Veronica. Der Film ist aufgebaut, wie Woody Allens Filme in den letzten Jahren eigentlich immer waren. Es geht um Sex and Crime, letzten Endes um eine Dreiecksbeziehung zwischen mindestens drei, manchmal auch vier oder fünf beteiligten Hauptdarstellern oder Hauptfiguren in diesem Fall. Toll gemacht. Er ist natürlich milde, so wie Woody Allens letzte Filme alle waren. So ist auch dieser. Insofern erwartet da jetzt vielleicht nicht den großen neuen intellektuellen Wurf, wenn ihr euch an die letzten Filme von Woody Allen erinnert. Midnight in Paris beispielsweise oder To Rome with Love. Die waren alle eher so ein bisschen weicher, so ein bisschen ja altersmilde, wie er selbst letzten Endes. Trotzdem habt ihr hier die Möglichkeit, nochmal tolles Oldschool-Kino zu sehen. Jetzt ab Donnerstag in Café Society, einem Verwirrspiel über mehrere Ecken, wenn man so möchte. Könnt ihr euch gut angucken, wenn ihr die letzten Woody Allen-Filme auch mochtet. Der Countdown läuft. Hier geht's gleich weiter bei D-Radio Wissen mit All American All Night und den zauberhaft, jetzt schon leicht, leicht angestressten und jetzt schon übernächtigt wirkenden Kollegen Sonja Meschkat und Manuel Unger. Wie ist es euch beiden so ein paar Minuten bevor eure Nacht losgeht?
Gut, also ich fühle mich ehrlich gesagt gut. Ich bin wirklich total gespannt auf all das, was kommt. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Gespräche mit den Leuten, die wir in den USA anrufen. Wir wollen uns ja einmal so quer durchtelefonieren, was die so zu berichten haben, was denen jetzt so während des Wahltags durch den Kopf geht, ob es vielleicht Leute gibt, die so eigentlich schon die ganze Zeit eine feste Meinung hatten. Ich wähle auf jeden Fall oder stimme auf jeden Fall für Trump oder Clinton und vielleicht doch dann in letzter Minute sich noch anders entscheiden haben. Kann ja auch sein. Also das interessiert mich so am meisten, die Geschichten.
Also so Whale-Watching mit euch beiden die ganze Nacht bis morgen früh.
Genau, die dicken Dinger sind bei uns.
Ich habe gedacht, da ich jetzt eh schon eine Stunde Warm-up für euch gemacht habe, habe ich euch mal ein bisschen was mitgebracht und zwar ein paar Präsidenten aus Filmen. Ne? Es gab ja schon einige Schauspieler, die amerikanische Präsidenten im Film gespielt haben.
Du sagst, du kennst sie alle, ja? Wir jetzt, ja? Okay,
und ihr dürft mal jetzt ein bisschen zuordnen, wer ist wer. Ja. Wir suchen den Schauspieler und den Film.
Sind wir auf Sendung?
Ja, Mr. President.
Vor wenigen Minuten haben die Botschafter der Vereinigten Staaten den jeweiligen Regierungschefs in aller Welt bereits mitgeteilt, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe. Noch immer rasen die Kometen auf die Erde zu.
Kometen rasen auf die Erde zu.
Harrison Ford?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Nah
ich weiß
dran?
Es nicht.
Nee, warte, in dem Flugzeug die Nummer?
Nee, auch nicht.
Okay.
Super. Wäre jetzt Morgan Freeman gewesen, der den Präsident in Deep Impact gespielt hat.
Und ich habe mich noch gefragt, gab es schon mal einen schwarzen Präsidenten im Film?
Das ist schon mal gegeben. Morgan Freeman war der erste, nicht der einzige.
Ja. Welchen Film meinte ich denn jetzt nochmal, Tom?
Abwarten. Okay, komm, jetzt, der ist ein bisschen einfacher.
They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. A leader who's not afraid to look you in the eye.
Is this Frank Underwood?
And tell you what he believes. Yeah. And in your heart.
Ja, ich kenne nur die Synchronstimme. Toll, Kevin Spacey.
Meschkat, absolut. Kevin Spacey, House of Cards, ganz klar. Dann, der Stichwort ist eben schon mal gefallen, zuhören.
Harrison Ford.
Hier ist der Präsident. Verbinden Sie mich mit irgendeiner verbliebenen Kommandozentrale.
Bitte warten, Ihr Anruf liegt uns
der Punkt
nervt.
Geht an mich, ne? Oder?
Nee. So, okay. Das war der andere Hinweis, Manu. Schwarze Präsidenten hat es schon mal gegeben in Filmen.
Ich war nicht mehr konzentriert jetzt. Okay,
oh, wer kann denn noch hier, warte mal, wie heißt denn der eine? Ich weiß es nicht.
Jamie Foxx.
Jamie Foxx.
Jamie Foxx in White House Down. Okay, kommt jetzt noch einer.
Ja.
Hier und heute
Das war der Film, Air Force One, mit dem Flugzeug und mit Harrison Ford. Deswegen habe ich eben so gelacht. So, der Punkt also an Manu. Jetzt kommt hier der letzte und passende. Denn der ist ja nur vor kurzem noch von einem tatsächlichen aktuellen Kandidaten sogar zitiert worden. Mit diesem berühmten Ausspruch.
Wir werden nicht kampflos untergehen. Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day.
Ah, Lincoln. War der Film?
Independence Day. Der Film und Bill Pullman war der Schauspieler, der damals den Präsidenten gespielt hat.
Tom,
Regie Roland Emmerich.
Müssen wir mehr hören.
Absolut.
Ne?
So, ja. Das ist also dienstagsabends, habt ihr eine Hausaufgabe für die nächsten Wochen. Euch wünsche ich eine ganz tolle Nacht. Haltet durch, ihr beiden. Seid tapfer, egal was da passiert heute Nacht. Denkt dran, wir alle können es nicht mehr ändern. Es müssen die Rechten jetzt, die irgendwie da an die Wahlurnen rangehen. Ne?
So ist es. Ein schönes Abschlusswort.
Oder? In diesem Sinne, habt eine schöne Sendung. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder bei Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Bis dahin denke ich mir ein paar neue Filme aus, die dann nächsten Donnerstag möglicherweise in den Kinos starten. Für heute habe ich euch ein paar Tipps mitgegeben, die ihr ab Donnerstag anwenden könnt. Bis dahin, macht's gut. Tom Westholt ist raus. Schönen Abend, schöne Woche, schöne Nacht und Daumen drücken für den Richtigen, ne? Wisst ihr schon.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.